Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Staffel 1 von Kiez und Schnauze, unsere Themen, unsere Stadt. Ja, es ist schon soweit. Und da haben wir uns natürlich was ganz Besonderes ausgedacht. Denn ich glaube, es gab selten so einen Generationenkonflikt wie heute. Weltweit erheben junge Menschen ihre Stimme und prangern die Versäumnisse der älteren Generation an. Also dieses typische Jung versus Alt. Und genau das soll Thema dieser Folge sein.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
In der letzten Folge von Kiez und Schnauze, unsere Themen, unsere Stadt, gehen wir in den Dialog mit den Berliner Jugendlichen. Wir sprechen mit ihnen über ihre Wünsche, über ihre Ängste, darüber, mit welchen Vorurteilen über die Jugend von heute aufgeräumt werden muss, wie jugendliches Engagement aussieht, mit welchen Herausforderungen sich die Generation Z beschäftigen muss und vor allem darüber, wie sich Jugendliche ihre Zukunft in Berlin vorstellen. Und das machen wir natürlich auch mit zwei jungen Menschen. Zum einen sprechen wir mit Fairuz Humsi, 18 Jahre alt, aus Berlin-Kreuzberg. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du bist unheimlich engagiert, was eure Generation ja so ein bisschen ausmacht. Zum einen im Rahmen deines FJBs, also sowas wie ein freiwilliges Jahr Beteiligung heißt das, glaube ich, Bundesfreiwilligendienst, sagt man, glaube ich, so im Sprachgebrauch.
Genau. Es ist wie ein FSJ, kann man so sagen.
Bist du derzeit Projektassistenz im Team der TingCon? Was macht ihr da?
Also die TingCon, das Event, findet einmal im Jahr in Berlin statt und da kommen dann Jugendliche hin und können sich die Menschen angucken, die sie sich dorthin gewünscht haben. Also so kann man es eigentlich ganz einfach erklären. Dazu gibt es dann noch Workshops und dann können die sich entweder ein bisschen im Gaming-Bereich ausprobieren oder sie hören sich Talks über alles Mögliche an. Politik, Sport, Musik, wirklich alles.
Cool.
Jedes Thema dort.
Sehr schön. Damit aber nicht genug, weil seit 2016 bist du im Verein deiner Eltern und hilfst da geflüchteten Kindern und Familien.
Genau, das ist der Peace Train e.V. Und jetzt gerade ist der ein bisschen still, aber vor allem damals, als es mit der Flüchtlingswelle, wie man es hier nennt, angefangen hat, waren wir regelmäßig in Flüchtlingsheimen. Wir haben dort Malkurse gegeben und mit den Kindern gekocht und haben mit denen Ausflüge gemacht, zum Beispiel ins Aquarium oder genau. Und da habe ich auch geholfen.
Und nochmal, du bist 18 Jahre alt und das klingt nach einem Leben 48 oder sowas vielleicht sein könnte. Und ähnlich ist es bei meinem zweiten Gast und zwar Luis von Rando. Schön, dass du da bist. Hallo.
Danke, dass ich da sein darf.
Du bist 16 und hast das Amt, sage ich jetzt mal, des Sprechers von Fridays for Future in Berlin inne und bist Klimaaktivist.
Ja.
Wir erinnern uns, was macht Fridays for Future seit 2018? Geht ihr da als Bewegung von mittlerweile Millionen Menschen, die auch hinter Fridays for Future stehen, für Klimagerechtigkeit und dem Kampf gegen die Klimakrise auf die Straßen und fordert, dass die Klimakrise als das wahrgenommen wird, was sie eben auch ist, nämlich eine existenzielle Bedrohung für uns alle. Wie kann man sich dieses Amt vorstellen?
Ja, also es ist jetzt gar nicht so mega special. Es ist natürlich so, dass eine Bewegung hat ja auch bestimmte Werte und möchte natürlich auch in der Öffentlichkeit irgendwie rüberkommen. Und dafür braucht es natürlich auch Personen, die mit der Presse sprechen, die zum Beispiel in Podcasts gehen und da erzählen, was uns als Bewegung eigentlich wichtig ist. Und das ist eigentlich das Amt. Die größte Arbeit liegt aber jetzt gar nicht bei mir, sondern wir haben ja Pressemenschen, die auch dahinter stehen und auch gemeinsam als Team dafür arbeiten.
Aber trotzdem benutzt du ja auch das Wort Arbeit, was es ja tatsächlich auch ist. Und das mit 16, wo man eigentlich irgendwie in der Schule sein sollte und sich ein bisschen ausprobieren sollte und vielleicht mal, weiß ich nicht, mit Freunden abhängt und Fußball spielt, ist das ja schon krass, dass du auch eben sowas machst und eben auch das Wort richtig Arbeit und diese Verantwortung, die das mit sich bringt, ja wahrnimmst.
Ja, so kann man das wahrnehmen. Ich habe aber auch das Gefühl, es ist irgendwo ja auch meine gesellschaftliche Pflicht, dann auch was dafür zu machen und auch gegen die Klimakrise anzukämpfen. Und keine Sorge, ich gehe auch in die Schule und ich habe auch Freunde und hänge auch mit denen rum. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da den ganzen Abend in meinem dunklen Kämmerchen sitze.
Und in die Tastatur haust.
Genau.
Trotzdem ist das ja Wahnsinn, dass ihr das alles macht. Und bevor wir uns genau noch damit ganz detailliert beschäftigen und uns quasi inhaltlich in diese 12. letzte Folge stürzen, betrachten wir uns zunächst mal, wer eigentlich als Jugendliche oder Jugendlicher gilt. Aus gesetzlicher Perspektive besteht in diesem Zusammenhang nämlich eine eindeutige Altersabgrenzung. Und zwar Personen zwischen 14 und einschließlich 17 gelten als Jugendliche. Ab 18 ist man dann quasi volljährig, beziehungsweise ein junger Mensch. Und Berlins Bevölkerung besteht gerade mal zu 2,4% zwischen 15 und unter 18-Jährigen. Sind dann ungefähr so 88.000 Personen, wenn man sich das mal vorstellen mag. Zwischen 18 und unter 25 sind dann etwas über 257.000 Berliner und Berlinerinnen, was dann 7% der Berliner Bevölkerung ausmacht. Und der größte Anteil der Bevölkerung, was schätzt ihr, wie alt ist der?
Über 65.
Oh, du bist ist schon gut dabei.
Ich würde mich mal ganz frech anschließen.
Ja, das ist zwischen 50 und unter 65, knapp unter 65 sozusagen. Altersdurchschnitt in Berlin bei 42,6 Jahren. Das ist ja jetzt quasi genau die Generation, mit der, ich unterstelle euch das jetzt mal, ihr ja auch so ein bisschen einen Konflikt habt. Ne? Es ist ja alt versus jung, es ist so ein bisschen Generation Z versus Babyboomer, wenn man so sagen darf. Und da haben wir ein Statement von dir, Fairuz. Wir Jugendlichen werden im Alltag oft nicht so ernst genommen, wie wir es uns vielleicht manchmal wünschen würden. Ob in der Schule, bei der Jobsuche oder Äußerungen zu unseren politischen Einstellungen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ja. Aber warum ist das so? Was glaubst du?
Warum wir nicht so ernst genommen werden? Ich glaube, dass gerade unsere Generation mit vielen Vorurteilen, ich sag mal, von älteren Generationen zu kämpfen hat. Und vor allem, dass wir halt, ja, wir sind ja ganz empfindlich und man darf ja gar nichts mehr sagen. Und auf einmal isst keiner mehr Fleisch, das ist ja komisch. Und ja, ich glaube, dass, weil das einfach die Generationen über uns halt nicht so gewohnt sind oder nicht so kennen und wir auch aus einem Umfeld kommen, wo wir haben ja theoretisch in Deutschland ziemlich viel. Wir haben ja Supermärkte, wir können uns unsere Sachen, die wir im Alltag brauchen, können wir uns im besten Falle besorgen in einem bestimmten Maße. Also wir sind, was das angeht, mehr oder weniger, würde ich auch aufpassen, wie ich das sage, sorgenlos. Mhm. Und dann verstehen, glaube ich, einige Menschen nicht, vor allem auch Menschen mit gewissen Privilegien, warum man sich Probleme suchen muss. Und ich finde es aber gerade wichtig und gut, dass unsere Generation da halt so ein bisschen sich mal mehr informiert und sich auch dafür einsetzt, was wir für wichtig halten. Und im Endeffekt, wir wollen ja unsere eigene Zukunft selber aufbauen. Und wenn wir das halt so haben möchten, dann ist das halt so.
Ja, und du sagst auch in dem Statement auch noch, ihr seid ja mittendrin. Also ihr seid ja Teil von dieser Gesellschaft, wie es natürlich wir alle sind. Und deswegen habt ihr natürlich auch Mitspracherecht, ganz klar. Was sagst du, Louis? Ist das bei dir auch so? Oder wie begegnet dir dieses, naja, dieses Absprechen von einer gewissen Mündigkeit eigentlich auch, oder?
Ja, wir haben ja vor allem viel abstraktere Probleme und viel abstraktere Themen. Also es ist ja viel weniger dieses konkrete Lebensweltliche, sondern zum Beispiel wir jetzt als Fridays for Future, wir waren vor einer Krise, die schon da ist, die sich aber in der Zukunft noch vervielfältigen wird und die vor allem nicht konkret greifbar ist. Und natürlich ist es auch was Disruptives. Also ich meine die Babyboomer-Generation oder die ältere Generation, die hatte ja so einen gemütlichen Status quo, in dem sie fossile Brennstoffe benutzt haben und gemütlich mit dem Auto ohne Katalysatoren gefahren sind. Und es war alles so wahnsinnig einfach. Und dann kommen wir und sagen, hey, das ist aber ein Problem, wie ihr gelebt habt. Und das hat natürlich ein Potenzial für einen Konflikt. Gleichzeitig würde ich auch davor warnen, gerade den Kampf gegen die Klimakrise zu so einem Generationenkonflikt-Thema runterzubrechen. Weil das ist es ja im Kern nicht. Also wir kämpfen ja nicht gegen die alten Menschen, sondern wir kämpfen ja für das Überleben der jüngeren Generationen und für den globalen Süden. Und das ist eigentlich kein Thema, aus dem ein Generationenkonflikt entstehen sollte.
Eigentlich
leider
ja.
Passiert es manchmal.
Ja. Würdest du sagen, Fairuz, gerade als Mädchen, in Anführungszeichen, wie man uns ja auch oft nennt und nicht Frau, ne, was ja auch schon wieder uns einiges abspricht, hat man es nochmal schwieriger, gerade mit älteren Generationen?
Schwierig. Ich habe das Gefühl, man hat es immer ein bisschen schwieriger.
Okay.
In jeder Hinsicht. Ja, es ist ein. Also am Ende hat jeder sein Päckchen zu tragen, ob weiblich, männlich, alles dazwischen, alles drumrum. Aber wir haben auf jeden Fall schon unsere Struggles, die vielleicht andere nicht haben. Auch wenn es in Richtung, ich sag mal, Lookismus geht.
Kannst du das noch genauer beschreiben?
Also mit Lookismus meine ich, wenn wir darüber sprechen, über das Schönheitsideal. Und weiß auch, dass einige, auch meiner männlichen Freunde, viele Probleme damit haben. Aber es einfach bei den Frauen eine größere Rolle spielt, weil wir einfach viel weniger als einfacher Mensch gesehen werden, wo es normal ist, dass die Haut nicht unglaublich rein ist und dass die Taille nicht nur 2 Zentimeter umfasst. Genau, und bei uns wird darauf, habe ich das Gefühl, viel mehr geachtet. Also wir werden viel weniger als Mensch, sondern eher halt wirklich als Objekt gesehen.
Ja,
auf jeden Fall. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir es auf jeden Fall schwer haben, ja.
Jetzt mal so eine ganz offene Frage. Wie fühlt ihr euch denn als Jugendliche gerade in Berlin, Louis?
Ich fühle mich total wohl. Also Berlin ist eine tolle Stadt, ist auch eigentlich ziemlich passend und gut für Jugendliche und ich habe viel Spaß.
Warum?
Ja, weil Berlin ist eine offene Stadt in a sense und es passiert auch viel. Also man kann eigentlich an jedem Wochenende irgendwas machen und es ist sozusagen immer was los. Und auch in politischen Kontexten ist ja Berlin auch die Hauptstadt, wie in allen anderen Bereichen. Und da gibt es auch total viele Gruppen und total viele Perspektiven und Initiativen, bei denen man auch mitarbeiten kann. Und deswegen, also egal was man machen möchte, ob man einfach jedes Wochenende feiern gehen möchte oder jedes Wochenende mit Plena verbringen möchte, ist für jeden was dabei. Und das ist halt auch irgendwie schön.
Schön. Gehst du mit, Fairuz?
Ja, also da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Da hast du komplett recht. Berlin ist eine sehr offene Stadt und eine sehr, also es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, was man vor allem als Jugendlich oder Jugendlicher hier machen kann. Also es gibt auch in Richtung Schule, würde ich sagen, noch einiges, was ein bisschen fehlt.
Ja, na klar.
Aber an sich würde ich sagen, also ich würde nirgendwo lieber wohnen wollen als in Berlin.
Kreuzberg. Represent.
Represent. Yes, sir.
Sehr schön. Und trotzdem, oder gerade deswegen, weil es in Berlin ja, glaube ich, so vielfältig ist und jeder so ein bisschen seins findet und man so viele Möglichkeiten hat, nutzt ihr das ja auch aus. Also was euch beide ja eint und auch bezeichnend ist für die Generation Z oder für euch, ist ja eben dieses sich zutrauen, sich Gehör verschaffen, für sich einstehen und vor allem eben sich zu engagieren, was ihr ja beides vor allem auch sehr politisch macht. Und du, Louis, ganz besonders. Ich glaube, man kann ja wirklich sagen, vielleicht auch als Hintergrund, weil ihr ja aufgewachsen seid in Krisenzeiten, ganz klar. Also Klimakrise, Corona, Krieg in Europa bis hin zu den Auswirkungen sozialer Medien auf auch mentale Gesundheit. Habt ihr das Gefühl, dass ihr in so einem Dauerkrisenmodus unterwegs seid, Louis?
Ja, das ist schon mein Gefühl. Okay. Wir erleben ja gerade wahnsinnig viele Krisen. Ich nenne es immer Polikrise. Und ich finde das, find das einen schönen Begriff. Und deswegen ist es natürlich schon irgendwie ein bedrückendes Gefühl zu wissen, da wartet immer noch die nächste Krise auf einen.
Ja.
Das einzige schöne Gefühl, was mir Hoffnung gibt, ist ja, dass wir auf die allermeisten Krisen Antworten haben und dass das Einzige, was wirklich fehlt, der politische Wille ist. Also,
das ist true.
Dankeschön. Also was ich jetzt gerade gesagt habe, klang so pessimistisch, aber das Schöne ist ja auch, bei der Klimakrise wissen wir ja auch, wie es weggeht. Ne? Wir wissen ja, dass wir erneuerbare Energien haben. Wir wissen auch, dass wir den ÖPNV haben und wir wissen, dass wir unsere Industrien anders strukturieren können. Und deswegen, das ist vielleicht auch das, was einem auch in diesen ganzen Krisen Kraft geben kann. Wir haben alle Krisen, die hinter uns liegen, haben wir überwunden. Und die, die kommen werden, können wir auch noch überwinden.
Schön.
Wenn wir vielleicht auch als Gesellschaft zusammenstehen und auch, und das ist jetzt das wieder weniger romantische, richtig politischen Druck ausüben auf unsere Bundesregierung. Weil die hängt natürlich am Status quo, weil der scheinbar gemütlich ist und ignoriert die Zukunft. Und auf die müssen wir aufmerksam machen.
Es klingt so, als wärt ihr weiterhin optimistisch. Wie schafft ihr das, optimistisch zu bleiben?
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Also erstmal ist es natürlich sehr personenabhängig. Also ich kann sagen, dass nicht alle Jugendlichen so optimistisch sind. Gerade auch folgend aus diesen ganzen Krisen, Corona-Pandemie etc., wie wir auch schon drüber gesprochen haben, sind ja auch vor allem die, ich würde sagen, Mental Issues beziehungsweise psychische Erkrankungen viel mehr in den Vordergrund gerückt, vor allem in der Generation Z. Und es hört sich jetzt, ist ein sehr starkes Wort, aber uns auch so leicht vielleicht angebrochen hat. Oder auf jeden Fall für viele Jugendlichen. Und gerade wie auch Louis schon gesagt hat, wir wissen ja, es gibt ja Lösungen. Also so, es gibt, sag ich mal, ein Licht, was wir sehen, worauf wir hinzulaufen können. Und wir wissen, wie es ist, wenn es anders ist. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns auf jeden Fall motiviert.
Cool. Louis, was würdest du sagen, trotzdem, was macht das mit euch jungen Menschen, in so einem Dauerkrisenmodus aufzuwachsen?
Ich glaube, an den Dauerkrisenmodus gewöhnt man sich. Das Problem ist natürlich, wie denn dann auch die Auswirkungen dieser Krisen bei einem selbst ankommen. Also ich weiß nicht, ich kann mich daran gewöhnen, dieses Gefühl zu haben von, es gibt die ganze Zeit globale Krisen. Aber ich kann mich nicht daran gewöhnen, nicht mehr heizen zu können. So, und das ist so ein bisschen die Frage, wie denn die globalen Krisen eigentlich weitergegeben werden an die Bevölkerung. Und das ist eben auch das, wo dann die politische Domäne greift und wo sozusagen dann auch Policymaking, also die Politikgestaltung ansetzen muss. Ja, aber ich meine, in den Zeiten der Krise gibt es ja auch Kraft, sich gegen die Krisen zu engagieren. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ding. Also ich glaube, würde ich mich nicht politisch mit der Klimakrise auseinandersetzen und mich bei Fridays for Future einbringen, könnte es gut sein, dass ich nur noch in meinem Bett liegen würde und sagen, wir reißen eh jede Grenze und jedes Sektorziel. Aber es gibt einem ja auch Kraft, dann in soziale Kontexte zu gehen und zusammen mit vielleicht auch Freundinnen und Freunden sich dagegen zu engagieren, zu kämpfen.
Sehr, sehr schön. Habt ihr das Gefühl, ihr musstet vielleicht ein bisschen schneller erwachsen werden als die Generation vor euch?
Ich finde es schwierig zu sagen, dass wir früher erwachsen werden mussten, weil, also selbst erwachsene Menschen sind nicht immer erwachsen, sage ich so.
Das stimmt, das kann ich nur bestätigen.
Aber ich würde schon sagen, dass wir uns, glaube ich, früher mit Problemen beschäftigen mussten, als vielleicht unsere Eltern mussten. Genau.
Ja, ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf die Definitionsfrage an. Also ich würde nicht sagen, dass ich schneller erwachsen geworden bin, weil ich beschäftige mich ja auch jugendlich mit der Klimakrise. Also ich mache es ja auch in jugendlichem Engagement und Aktivismus. Mhm. Und es kommt ja auch immer darauf an, was für eine Art Mensch man ist. Also auch die Generation meiner Eltern hatte ja auch ihre politischen Probleme und wir hatten ja auch in den 90ern einen wahnsinnigen Rechtsextremismus in Deutschland, gegen den man auch ankämpfen musste, finde ich. Mhm. Und die hätten ja auch sagen können, wir müssen schneller erwachsen werden und haben uns schneller politisiert. Mhm. Aber es ist natürlich immer so eine Frage von, wie große Teile einer Generation. Also es gab schon immer 16-Jährige, die sich politisch engagiert haben. Ja. Aber jetzt sind auch die Themen, auch dank der Klimagerechtigkeitsbewegung, so stark im gesellschaftlichen Fokus, dass es halt immer mehr machen. Ich glaube, daher kommt dieses Bild von, wir müssen schneller erwachsen werden.
Ja, 100%. Verstehe ich total. Speaking of euer Ventil, wie wichtig sind Proteste für euch? Luis, du hast es schon so ein bisschen gesagt.
Ich glaube, Proteste sind total wichtig, weil du siehst, du hast ganz viele andere Menschen, Jugendliche, Kleinkinder, Kindergartenkinder und auch RentnerInnen, es gibt ja auch Omas gegen rechts, die gleichen Themen wichtig finden wie du, die sich über das Gleiche aufregen und das Gleiche wollen. Und es gibt ja natürlich so ein Gefühl von Kraft und Gemeinschaft und wir können das schaffen. Und das klingt jetzt alles wahnsinnig kitschig, aber es gibt wirklich Leute, die brechen dann bei Großstreiks in Tränen aus, weil sie das so schön finden, das so zu sehen. Und jetzt auch mal aus einer ein bisschen nüchternen bewegungstheoretischen Perspektive, es gibt natürlich auch eine Bewegung Momentum. Ne? Also die Großstreiks sind ja so ein bisschen Event-like, wir haben ja auch dann Konzertacts und whatever. Und es bringt natürlich auch nochmal Aufmerksamkeit auf die Bewegung und zeigt auch, wir sind noch da und wir wollen immer noch das Gleiche wie Dezember 2018. Besonders wenn die Großstreiks groß sind, dann hat das natürlich eine wahnsinnig große politische Wirkung.
Mhm. Auf jeden Fall. Habt ihr dann auch das Gefühl, dass ihr wirklich etwas bewegen könnt? Wahrscheinlich auf so einer Aktion ja, manchmal im Bett zu Hause vor den Nachrichten nein. Wie ist es bei euch, Fairuz?
Also ich muss selber für mich sagen, dass ich nie ein Mensch war, der sehr gerne auf Demonstrationen gegangen ist. Also das hat auch einfach viele private Gründe. Aber ich würde schon sagen, vor allem weil ich auch bei gefühlt fast jeder Black Lives Matter Demo in Berlin anwesend war, dass ich schon finde, dass es auf jeden Fall etwas ausmacht, halt laut zu sein, also etwas zu sagen, weil du, selbst wenn eine Person sich mit einem Thema nicht auseinandersetzen möchte, du nervst sie trotzdem damit. Wenn du laut bist, nervst du die trotzdem damit. Und die muss sich damit beschäftigen, ob sie will oder nicht. Wenn ich unten vor der Haustür stehe und hochbrülle, dann hat die Person mir zuzuhören, weil die kann ja nicht weghören, so. Und ja, deswegen, finde ich schon, dass es immer etwas bringt, was zu sagen. Ja. Vor allem, weil es der erste Schritt zur Besserung ist, Probleme zu erkennen und es zu äußern.
Ja, 100%.
Anders geht's ja nicht.
Sind ja nicht nur Demonstrationen oder Protestbewegungen, wenn du sagst, man kann da nicht, es gibt ja auch viele Leute, die dann wirklich klaustrophobisch sind oder einfach so viele Menschenmengen oder Energien gar nicht aushalten können, aber wie du sagst, zu informieren, zu teilen, auf Social Media aufmerksam zu machen, Informationen zu spreaden. Wie ist es bei dir, Luis?
Wie gesagt, Proteste sind total wichtig, aber sie sind ja auch nicht das einzige politische Mittel, was man hat. Mhm. Also gerade zum Beispiel bei Fridays for Future fügen sie sich ja ein und ein. Ich benutze immer das Bild von politischer Werkzeugkasten. Und die sind sozusagen ein politisches Werkzeug.
Ein Tool daraus.
Genau, so ein Tool. Aber wir machen ja auch ganz viel anderes. Und durch dieses Konglomerat aus verschiedenen politischen Werkzeugen haben wir wahnsinnig viel erreicht. Und es ist ja vielleicht auch die Ursprungsfrage, ne? Kann man denn überhaupt was erreichen als Jugendlicher? Ja, wir haben wahnsinnig viel erreicht. Seit Dezember 2018, war auch schon vorher ein bisschen, aber danach besonders, Klimaschutz als ganz wesentliches politisches Thema auf der gesellschaftlichen Agenda. Mhm. Es gab ein Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung. Das war unzureichend. Wir sind an den Bundesverfassungshof gegangen, haben geklagt und es wurde gekippt. Und das war natürlich auch durch gesellschaftliche Mehrheiten und durch diese Proteste möglich. Mhm. Und wir sehen, wie viel das erreicht hat. Ich möchte zu keiner Partei aufrufen, aber wir sehen auf jeden Fall, wir haben eine linksliberalere, klimafreundlichere Regierung jetzt mit der Ampelkoalition. Mhm. Und es passiert viel zu wenig, aber es passiert mehr als unter der GroKo. Und das ist auf jeden Fall ein Erfolg von Fridays for Future, auch von den anderen Klimaschutz-NGOs und whatever, aber auch von uns.
Ja, auf jeden Fall. Und schön, dass du sagst, weil ich glaube, es sind genau diese Baby-Steps, die dann irgendwann, glaube ich, alle mitnehmen oder wo zumindest das größte Potenzial dahinter ist, alle mitzunehmen. Gerade wenn wir nochmal diesen Generationenkonflikt in Anführungszeichen vom Anfang nehmen. Das heißt also ein klares Ja von euch beiden. Ihr habt das Gefühl, dass ihr was bewirkt. Habt ihr trotzdem Zukunftsängste, die ja gerade in den jüngeren Generationen doch immer wieder attestiert werden und immer wieder auch bei Umfragen oft rauskommen?
Zukunftsängste, ja natürlich, habe ich schon in jeder Hinsicht eigentlich. Also ob es jetzt in meinem Beruf geht oder ob es nur darum geht, dass ja unsere Generation schon überlegt, bekommen wir noch Kinder, wie sieht das aus? Und auch mit den Wohnungsmärkten bekomme ich, wenn ich irgendwann, also jetzt gerade wohne ich noch zu Hause, aber wenn ich jetzt in 1-2 Jahren sage, boah, ich würde jetzt gerne ausziehen, habe ich jetzt schon, boah, mit wem ziehe ich dann zusammen? Weil alleine bekomme ich wahrscheinlich sowieso keine Wohnung. Dann brauche ich einen Job, mit dem ich mir genügend Einkommen verschaffen kann. Ich glaube, wir sind auch gerade unsere Generation, wir wollen ja nicht immer in diesem Krisenmodus sein.
Eben.
Und ich glaube, dass wir, oder ich sehe es vor allem auch bei mir, dass ich auf jeden Fall eine sichere Zukunft haben möchte. Und weshalb ich, glaube ich, auch noch höhere Zukunftsängste entwickle. Weil ich einfach mal safe sein möchte, glaube ich.
Wie ist es bei dir,
Luis? Also ich kann die Zukunftsängste zum Berliner Wohnungsmarkt komplett verstehen. So ganz allgemein bin ich verrückterweise gar nicht so der Mensch für Zukunftsängste. Ich gehe da mit so einem gewissen Stoizismus ran und, und habe so das Gefühl von, okay, ich kämpfe dagegen, aber wenn es passiert, dann ne, passiert es halt. Und ich würde aber auch vielleicht so ein bisschen weniger Zukunftsängsten aufrufen, weil wir sind auch eine wahnsinnig resiliente Gesellschaft. Das ist ein Dauerkrisenmodus, in dem wir sind. Aber ich glaube, wir können es auch schaffen, diese Krisen abzuwenden, wenn wir denn eben gesellschaftlich zusammenhalten. Und da kommen wir aber auf den einen Punkt, wo ich tatsächlich richtig Zukunftsängste habe.
Ja.
Und zwar bei dem aufkommenden Rechtspopulismus, der gerade passiert. So, weil ich habe das Gefühl, in einer freien, liberalen Gesellschaft, die auch auf Solidarität aufgebaut ist, kriegen wir auch die Klimakrise noch hin, kriegen wir auch gesellschaftliche Krisen ausgeglichen. Aber wenn wir in diesem egoistischen rechten Bild von die Länder passen erstmal auf sich selber auf und internationale Solidarität wird kleingeschrieben und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied ankommen, dann geht's wirklich den Bach runter.
Ja, da würde ich auch komplett zustimmen.
Ja, und es ist so ärgerlich, weil die Geschichte ja gezeigt hat, in Krisenmodi ist immer der Rechtsruck gewesen. Und es ist so ärgerlich, denke ich ganz oft, es kann doch nicht sein, dass wir nichts gelernt haben. Dann stehe ich oft da und denke, es kann doch nicht wahr sein. Und jetzt ist passiert wieder das Gleiche. Vielleicht ein bisschen mehr unter einer anderen Lupe, die wir hoffentlich dann irgendwann auspacken. Aber du hast schon recht, da wächst natürlich die nächste Krise wieder heran. Und ihr denkt, na gut, dann geht's jetzt hier nochmal gegen diese Krise auch noch. Ist ja klar, wir haben ja noch nicht genug. Verstehe ich 100%. Was würdet ihr euch denn wünschen, was sich gerade vielleicht auch jetzt nochmal um an den Mikrokosmos, nochmal Berlin wieder zurückzukommen, was würdet ihr euch wünschen, was sich denn an Berlin verändern soll, damit ihr, wie ihr es beide ja gesagt habt, irgendwie eine sorgfreiere, sicherere Zukunft habt?
Also an sich, an Berlin finde ich ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich würde auf jeden Fall, also es wäre mein erster Anhaltspunkt immer die Schule, weil wir Jugendlichen einfach unglaublich viel Zeit dort verbringen. Also ich meine, 1. bis meistens 10., 11., 12. Oder 13. Klasse. Das ist eine Zeit, die uns halt unglaublich auch prägt. Ich meine, wir verbringen da ja, weiß ich nicht, wie viele Stunden die Woche dort und werden ja sozusagen auch vorbereitet auf unser Erwachsenenleben. Und genau da, finde ich, ist es dann wichtig, über sowas zu informieren. Es gibt also so viele Dinge, wie ich finde, die einfach in der Schule fehlen. Also ob es Aufklärung über Rassismus ist. Okay, ich hatte jetzt Englisch-Leistungskurs, 3. Semester, auch Global Warming, so davor, aber auch noch nie davon in der Schule gehört, auf einmal ganz groß geschrieben und ach, du weißt ja gar nicht zu 100% davon Bescheid. Ja, wie auch, ich werde ja in der Schule, wurde ich nicht aufgeklärt, wenn es in meinem Haushalt nicht passiert und ich nicht in einem Umfeld von Freunden bin, die das tun.
Ja.
Woher soll ich mir die Informationen nehmen, wenn ich da alleine nicht drauf gekommen bin?
100 Pro.
Oder auch, wie mache ich Steuern nach der Schule? Wie suche ich mir eine Wohnung? Wie bewerbe ich mich irgendwo? Natürlich gibt es einzelne Schulen, einzelne Lehrer, die versuchen, dir ein bisschen reinzuhelfen. Aber ich finde, das ist ein Ding, was wirklich in Schulen fehlt. Also es wird, finde ich, manchmal der Schwerpunkt nicht falsch gesetzt, aber es fehlen auf jeden Fall Schwerpunkte.
Also du setzt an der Schule an, wir führen das Schulfach Leben ein oder so.
Ja.
Dann führen wir das Schulfach Klima ein oder Klimaschutz und das Schulfach Rassismus zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Was, oder Diskriminierung, etc.
Was möchtest du ergänzen, Luis?
Schule ist ein gutes Stichwort. Also ich bin jetzt gerade auch Englisch drittes Semester, Leistungskurs, Saving the Planet.
Wirklich? Ja.
aber genau, ich habe auch vorher zu wenig davon mitbekommen. Ich habe allgemein so das Gefühl, in der Schule finden viele so gesellschaftspolitische Themen nicht den Platz, den sie eigentlich finden sollten. Das ist jetzt vielleicht auch nicht direkt auf meine Zukunft jetzt bezogen, weil ich bin ja schon fast aus der Schule raus. Aber ich glaube, ein wichtiges Thema, gerade in Berlin, ist auch soziale Gerechtigkeit in der Schule. Also wir haben ein wahnsinnig ungerechtes Schulsystem, gerade mit der Einteilung ins Gymnasium so. Und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, also Menschen aus Nicht-Akademiker-Haushalten mit wenig Einkommen studieren sehr selten und schaffen sehr selten den sozialen Aufstieg, wenn man so möchte. Das ist ein wahnsinniges Problem. Ein kostenloser ÖPNV in Berlin, das ist auch ein großes Thema. Und also ich glaube, da muss noch ganz viel gemacht werden. Auch wenn Berlin im Vergleich klimatechnisch ganz gut dasteht.
Genau. Schön. Vielen Dank, dass ihr beide heute da wart.
Danke, dass wir da sein durften.
Ja, es war sehr cool, sich ein bisschen auszutauschen.
Und nachdem wir uns jetzt quasi unter Mikroskop die Jugend von heute mal angeguckt haben, was ihre Ängste sind, ihre Bedürfnisse, aber auch ihre Motivationen, wollen wir uns das jetzt auch noch mal ein bisschen von oben, quasi aus der Vogelperspektive, ein wenig theoretischer angucken. Und das machen wir zusammen mit Simon Schnetzer. Schön, dass du da bist.
Hallo Mona.
Du bist studierter Volkswirt. Dann arbeitest du selbstständig als Jugendforscher, als Futurist und als Speaker. Und da sogar zählst du zu den Top-Speakern und Führungskräftetrainern für die Generation Y und Z. Und damit noch nicht genug. Nein, dann veröffentlichst du seit 2010 mittlerweile halbjährlich die Studie Jugend in Deutschland, um die Veränderung der Lebens- und Arbeitswelten zu erforschen und eben damit auch ein bisschen zu gestalten. Sehr, sehr spannend. Wir kommen ja quasi aus dem praktischen Teil, wo wir mit den Jugendlichen hier vor allem in Berlin gequatscht haben. Du führst uns jetzt so ein bisschen ein in die Theorie. Was bildet denn deine Studie?
Wenn ich da mal kurz rein darf.
Ja.
Genau das, was ihr gemacht habt. Erst mit den jungen Menschen sprechen und dann die Theorie und gucken, wie können wir das einordnen. Genau das ist das Spannende. Also mein Motto ist, junge Menschen beteiligen, um gemeinsam Zukunft zu gestalten. Und deswegen vielen Dank, dass wir hier auch die jungen Leute dabei haben.
Sehr schön, natürlich. Wir können nicht über was reden, ohne natürlich dann das Objekt sozusagen mit dabei zu haben. Zurück zur Studie. Was bildet denn deine Studie unter anderem dann ab?
Also wir haben diesen halbjährlichen Turnus haben wir angefangen mit Anfang der Corona-Pandemie. Und wir haben dort etwas gemerkt, dass die Lebenswelt, die Arbeitswelt verändert sich nicht mehr so in allen 2 oder 4 Jahren. Die Shell-Jugendstudie kam immer alle 4 bis 5 Jahre raus.
Ja,
und mittlerweile ist mit diesen Pandemiewellen ist so viel passiert. Und dann waren die Pandemiewellen so langsam, dachten wir, okay, jetzt können wir uns wieder auf eine gewisse Normalität einpegeln. Und dann kam der Krieg dazu, jetzt die Inflation. Und das, was wir tun, ist einerseits, wir schauen, wie sind die Lebens- und Arbeitswelten, also was sind zum Beispiel Werte, was ist denen wichtig, was motiviert die im Leben, was sind wichtige Sorgen. Und gehen dann aber, wenn wir merken, dass sich hier in dieser Grundzufriedenheit junger Menschen, zum Beispiel mit der psychischen Gesundheit, wenn sich hier was verändert, dann merken wir, bei der nächsten Studie müssen wir da reingehen. Wir wollen das verstehen. Wir wollen verstehen, was macht die psychische Gesundheit aus, was sind diese Belastungen. Und dann kommen zum Beispiel Themen wie Stress oder in der aktuellen Studie haben wir jetzt einen Anstieg von 3%. 3% klingt nach nicht viel, aber wenn es bei der Menge von jungen Menschen, die Suizidgedanken sind, von 7% auf 10% ansteigen. Das müssen wir beim nächsten Mal genauer verstehen. Was passiert hier?
Ja. Und dann sind wir quasi ja schon fast mittendrin, denn die Ergebnisse sind, wenn man so sagen möchte, alarmierend mitunter. Die junge Generation in Deutschland leidet unter der Last von diesen vielfältigen Krisen. Du hast sie gerade angesprochen, Simon. Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, die hinterlassen in der Psyche der Jugend dramatische Spuren und Folgen und die eben auch Langzeit. Gleichzeitig verdüstert sich der Blick in die Zukunft.
Genau das ist das Ergebnis, dass sich bei jungen Menschen dieses Gefühl verdichtet. Es ist nicht so, dass eine Krise kommt, wie vielleicht 2015. Da kam eine Flüchtlingswelle und ein Jahr später denkt man sich so, war da was? Weil es sich schon wieder irgendwie so gewisserweise normal anfühlt, teils durch Integration, teils weil es nicht mehr so in den Medien ist. Und die Krisen aktuell, sie kommen nicht und gehen wieder, sondern sie kommen und bleiben. Und es ist dann eine Überlagerung von diesen Krisen. Und dadurch setzt sich bei ganz vielen Jungen eben auch diese gesteigerte Zukunftsangst fest, dass sie sagen, ich fühle mich gewisserweise hilflos oder ohnmächtig, auch etwas daran zu ändern. Wie kann ich damit umgehen? Lohnt es sich noch für dieses Leben, für diese Zukunft zu leben und zu streben?
Hast du die Top-Ängste oder die Top-Veränderungen, die dich vielleicht auch erschrocken haben oder die für dich im Gedächtnis geblieben sind?
wir haben die Top-Sorgen von jungen Menschen abgefragt. Und ganz oben steht eben aktuell die Inflation. An zweiter Stelle ein Krieg in Europa oder der Krieg in Europa. Mhm. An dritter Stelle die Klimakrise. Und auch wenn wir hier jetzt das Klima nur an dritter Stelle sehen, es ist konstant eine so hohe Sorge seit Jahren. Mhm. Es ist nur so, dass es jetzt noch überlagert wird von Sorgen, die noch gewichtiger sind aktuell. Mhm.
Jetzt könnte man meinen, auch so, wenn wir da vielleicht drauf gucken, dass natürlich sehr viel zu Depressionen führen kann, zu psychischen Erkrankungen mit Langzeitfolgen und dass die Jugendlichen einfach Zukunftsangst haben, dass so eine Last auf denen diese unbeschwerte Jugend so genommen wird. Hast du auch den Eindruck?
Ja, wir sehen das ganz konkret. Wenn wir schauen, was junge Menschen von Arbeit wollen. Mhm. Ja, in den letzten Jahren war das immer so eine gute Arbeitsatmosphäre. Möchte ich gern zur Arbeit gehen? Es kommt darauf an, ob ich mich dort gut fühle. Und seit einem halben Jahr haben wir als Spitzenwert, was ist gute Arbeit, die Work-Life-Balance. Mhm. Und da sind wir natürlich auch neugierig geworden. Was hat sich hier verändert? Warum ist dieser Work-Life-Balance, war immer schon ein Thema natürlich, aber warum ist es jetzt nochmal so wichtig geworden? Und dann schauen junge Menschen auf ihre letzten 2,5, 3 Jahre zurück und denken sich, ich habe meine Jugend verpasst.
Ja.
Ich konnte meinen 18. Geburtstag nicht feiern, allein mit Mama und Papa. Mhm. Reisen war nicht möglich. Ich konnte mich nicht richtig für den Job entscheiden, den ich will, weil das Ganze ging nur digital und ich konnte nicht mal ein Praktikum mit real people machen, sondern sie schauen zurück, schauen auf eine Zeit von Verzicht. Mhm. Sie schauen in die Zukunft und denken sich, weiß ich eigentlich, was in einem halben Jahr passiert, in einem Jahr? Also kann ich mich auf irgendwas in der Zukunft verlassen? Nein. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesem Begriff von Work-Life-Balance. Mhm. Wenn man in der Vergangenheit gesagt hätte, es ist doch relativ erwartbar, wenn du hier gut leistest, dann gibt's dann irgendwann deine Rente, da hast dein Häuschen abbezahlt, vielleicht noch bau dir was Schönes auf für die Zukunft und das kannst du später genießen.
Ja.
Und heute wollen die ihre Work-Life-Balance im Hier und Jetzt haben und nicht warten auf irgendeinen Tag X, von dem sie gar nicht wissen, was dann überhaupt passiert bis dahin.
Ja, und das macht, wenn du es jetzt so erklärst, macht das natürlich total Sinn. Zwei Dinge, ist das gesünder? Gerade jetzt in der mentalen, wenn wir im Thema mentale Gesundheit bleiben, fällt es uns Generationen vorher ja immer schwer, im Hier und Jetzt zu leben und zu genießen, was ja auch wiederum zu vielen psychischen Erkrankungen führen kann und sind immer, was als nächstes, was als nächstes, was als nächstes. Ist das also gesünder, im Hier und Jetzt zu leben? Oder ist das ein Coping-Mechanismus, den die haben?
Es ist beides. Mhm. Natürlich ist es sehr gesund. Mhm. Also es ist mittlerweile auch total okay, wenn man über psychische Belastungen spricht und es sind 17% der Jungen sind aktuell in psychischer Behandlung. Ja, das ist ja auch ein krasser Wert. Mhm. Aber also man spricht darüber, es ist kein totales Tabu mehr. Mhm. In manchen Kreisen mehr, in anderen weniger. Mhm. Und ja, es ist auch ein gewisser Coping-Mechanismus, dass man sagt, wie werde ich damit fertig? Ich mache einfach weiter oder ich ziehe mir den Schuh nicht an. Also ich muss nicht alle Sorgen von gestern auf mich übertragen.
Ja.
Und es kommt noch ein anderer Punkt dazu. In welcher Lebensphase sind die Jungen? Sie sind noch relativ frei und ungebunden. Auch das sagt die Statistik, sie sind überwiegend Single. Vielleicht auch finanziell noch, werden sie vielleicht sogar noch unterstützt von Eltern, sofern das auch unter diesen erschwerten Umständen aktuell noch möglich ist. Und eine ältere Generation muss nicht nur schauen, dass es ihr selber gut geht, sondern vielleicht auch schon für Kinder sorgen, für Eltern. Mhm. Also das heißt, eine ältere Generation arbeitet, also denkt nicht nur an sich, sondern auch schon mehr an andere. Es ist auch ein gewisser Luxus, sich nur um sich selbst kümmern zu dürfen, gleichzeitig aber auch eine Belastung, weil sie nicht funktionieren müssen. Das heißt, sie können sich auch diesen Themen, diesen Sorgen viel mehr hingeben, als es andere können.
Ja, das stimmt. Was mich überrascht hat, war tatsächlich, dass beide unserer beiden Jugendlichen gesagt haben, sie haben noch Hoffnung.
Und jetzt haben wir hier zwei wunderbare Beispiele von Menschen, die engagiert sind, die sich davon nicht abhalten haben lassen und die geschaut haben, wie können wir in dieser Krise gestalten, wie können wir Lösungen finden, Veränderungen mitgestalten. Mhm. Wenn du mich fragst, was können wir als Gesellschaft tun, um jungen Menschen in dieser schwierigen Zeit Zuversicht zu geben, dann ist es, sie zu beteiligen, ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie könnt ihr mitgestalten, aber nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch einen Rahmen, in dem das auch wirklich umgesetzt wird, also wo man Selbstwirksamkeit erfahren kann. Insofern, ich freue mich, dass diese Menschen Zukunft haben und ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr Zukunft sehen, Hoffnung haben. Mhm. Und wir müssen nun schauen, wie können wir diese Wege dorthin aufzeigen. Einer ist natürlich, sich stärker zu beteiligen. Mhm. Wir dürfen die Religionen nicht ganz vergessen. Religion, das ist quasi, das Thema Hoffnung ist deren Hauptthema.
Ja.
Und das haben wir auch in einer früheren Studie gesehen, dass Menschen, die täglich beten, besser durch die Krise gekommen sind.
Mhm. Und was du gesagt hast, war auch ein großes Thema, die zwei jungen, engagierten Gäste, die wir hier hatten, fiel oft der Satz, die Jugend, wieso sind sie denn alle so empfindlich? Und dass sie sich dadurch natürlich so ein bisschen entmündigt fühlen, weil sie sagen, hey, es geht hier um uns, sprecht mit uns, nehmt uns mit, anstatt immer nur über uns zu sprechen.
Das ist genau dieser Punkt. Hört uns endlich zu, beteiligt uns. Mhm. Oder anders formuliert, es interessiert sich niemand für uns. Wir werden ja nie gefragt. Das höre ich hundertfach, wenn ich Interviews höre, genauso aber auch als Kommentar in unseren Studien. Und dann kommt ganz häufig, danke, dass uns endlich mal jemand gefragt hat. Schön. Es ist nur eine Befragung, aber das ist eine Befragung, bei der Sie das Gefühl haben, die Themen sind unsere Themen, da interessiert sich jemand für uns. Und diese Wertschätzung zeigt für mich eigentlich auch ganz klar ein gesellschaftliches Defizit. Wir müssen jungen Menschen mehr zuhören. Was sind aktuell die Bedürfnisse? Was brauchen sie? Wenn es ein Problem gibt, an dem junge Menschen beteiligt sind, wie können wir Lösungen schaffen? Nicht für, sondern mit ihnen.
Mhm. Ja, das ist ganz richtig, was du sagst. Und würdest du sagen, die Generation heute ist politischer als die Generation Y und vorher?
Ja, ich würde sagen, dass die Generation Z politischer ist als die davor. Und das Schlüsselerlebnis war sicherlich Fridays for Future.
Mhm.
Man ist durch das Engagement plötzlich Teil einer globalen Bewegung gewesen. Da sind Schülerinnen, die sind nicht in die Schule, sondern auf die Straße gegangen und plötzlich waren da Journalisten, TV-Teams, haben gefragt, wofür setzt ihr euch ein und was ist euch denn wichtig? Mhm. Wurden eingeladen auf Podien, durften plötzlich mit dem Bürgermeister diskutieren oder der Bürgermeisterin natürlich.
Ja, ja.
Und dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, ich muss nicht erst alt sein, sondern ich muss mich für ein Thema einsetzen. Das war ein schönes Erlebnis. Es ist natürlich auch schwierig gewesen, diesen Demokratie, Beteiligungsenthusiasmus hochzuhalten, nachdem das dann ganz viel im Real Life eben nicht möglich war durch die Pandemiezeit.
Mhm.
Insofern hat dieser Politikenthusiasmus, wir glauben daran, dass wir mitgestalten können, auch etwas gelitten in den letzten zweieinhalb Jahren.
Mhm.
Aber es hat nichts daran geändert, dass wir haben ja jetzt einen so jungen Bundestag, also das junge BundestagsvertreterInnen wie noch nie.
Mhm.
Und insofern hat das schon echt was bewegt.
Mhm. Wie kriegt man das hin? Wie vereint man denn jetzt diese beiden doch sehr unterschiedlichen Generationen? Ist es die am weitesten auseinander Generation, die wir jemals hatten? Ich habe gerade das Gefühl, dass das sehr anders ist als alles, was vorher war.
Ich mache häufig auch Generationenstudien. Und das Schöne ist, wenn wir mal anfangen und gucken, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Bedürfnisse, die diese unterschiedlichen Generationen haben. Das sind sehr viele.
Mhm.
Da gibt es gar nicht so viele große Unterschiede.
Okay.
Was sind die Reibungspunkte? Das sind auch immer wieder dieselben. Es geht ganz häufig um Kommunikation, Stresssituationen, wie man natürlich jetzt Stress definiert oder was gute Kommunikation ist. Da kommen wir dann in Unterschiede und da merken wir natürlich auch, dass es gerade auch durch die digitale Vorprägung oder eben weniger Vorprägung durchaus Unterschiede gibt. Ich gebe mal kurz ein kleines Beispiel.
Ja,
wir sind in einer Autowerkstatt und der Meister bekommt ein neues Bauteil, das er einbauen muss, kennt er aber noch nicht. Er kennt das Vorläufermodell. Wie geht der Meister ran? Er sagt, ich kenne das Vorläufermodell, das kriege ich schon hin. Der Azubi steht daneben und sagt, ich bin doch nicht blöd, ich schaue mal kurz bei YouTube, ob es mit der Bauteilnummer ein Video gibt, schaut sich dieses dreiminütige Video an. Nach 8 Minuten hat er das Video angeschaut, eingebaut und wartet noch eine Stunde drauf, bis der Meister soweit ist. Wie viel Respekt wird er für seinen Meister haben?
Mhm.
Und der Azubi hat zwar nicht verstanden, wie es funktioniert, er müsste beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder das Video anschauen, aber wir merken, wo dann dieser Graben doch kommt. Das heißt, wir müssen genau hier Menschen in den Austausch bringen. Wie geht's euch zu einem bestimmten Thema?
Mhm.
Wie seht ihr, also wie geht ihr an so eine Herausforderung heran? Und dann aber die Wertschätzung für die unterschiedlichen Herangehensweisen. Und man sagt halt nicht, in unserem Betrieb ist das der Weg für immer oder der Weg für immer, sondern wir wollen ja Generationen miteinander arbeiten. Das heißt, wir müssen uns dieser Kommunikationsaufgabe stellen, Menschen in den Austausch zu bringen.
Mhm.
Wie hat es bisher funktioniert? Was daran ist gut und sollten wir erhalten?
Mhm.
Was wäre neu, vielleicht auch besser?
Ja.
Und wie bringen wir das ran? Und dann reicht es halt nicht nur zu sagen, wir definieren das, sondern dann braucht es noch sowas wie ein Mentoring, dass die einen den anderen helfen. Wie kann man das dann machen?
Ja.
Es passiert nicht zufällig.
Mhm. Ja.
Und diesen Rahmen, wenn wir sagen, unser Miteinander ist uns wichtig, dann müssen wir diesen Rahmen schaffen.
Mhm.
Und jetzt gehen wir mal ein paar Jahrzehntchen zurück und fragen dann unsere Eltern, Großeltern, wie habt ihr das damals gemacht? Ja. Ihr hattet nicht so viel. Ja, man hat sich geholfen gegenseitig. Ja. Mhm. Wir mussten uns gegenseitig helfen und Dinge leihen und dem Nachbarn helfen. Und vielleicht ist auch das ein schönes Bild, wenn wir dieses Miteinander wiederentdecken. Und tatsächlich finden wir es selten zufällig, sondern wir müssen uns, glaube ich, aktiv drum kümmern, es wieder zu gestalten.
Ja, na klar. Meistens so. Jetzt habe ich immer das Gefühl, in der Arbeitswelt, wo ja nun alle Generationen aufeinandertreffen, Z, Y und Millennial und noch weiter. Und ich habe immer das Gefühl, gerade am Arbeitsplatz gibt es den häufigsten alltäglichen, wahrscheinlich mit dem wir alle in Berührung kommen, die Reibungen, weil eben hier alle so aufeinander kommen. Also was hat diese Generation Z, was hat diese Generation Konflikt für Folgen auf den Arbeitsmarkt?
Also es ist eine Herausforderung. Mhm. Die Generation Z ist für den Arbeitsmarkt eine Herausforderung, weil sie für ganz viele ein Umdenken bedeutet. Mhm. Führungskräfte, gerade auch wenn sie nicht schon Kinder in dem Alter haben, merken, wow, die haben ein echt hohes Feedbackbedürfnis. Mhm. Oder es ist auch dieses, was wir schon gesagt haben, eine Work-Life-Balance, die so einen hohen Stellenwert hat, heißt dann halt auch, wir haben morgen eine Abgabe, aber ein Generation Z-Vertreter, Vertreterin ist nicht bereit, deswegen den Feierabend zu opfern, wo sie schon was für die Freizeit geplant haben. Mhm. Andere hätten gesagt, an dem Abend, weil ich weiß, am Tag drauf ist die Abgabe, da plane ich mir nichts ein, weil ich schon davon ausgehe, dass es wahrscheinlich länger geht.
Ja.
Wie plant man als Arbeitgeber mit dieser Generation? Mhm. Und die Lösung, die gibt's noch nicht. Also wir werden mit den Jungen gemeinsam diese Lösung gestalten müssen, beziehungsweise ich kann schon sagen, was funktioniert. Mhm. Wir müssen die Jungen mit ins Boot nehmen und fragen, wenn ihr in unserer Situation seid und dieses Unternehmen lenken würdet, wie würdet ihr das Problem lösen? Und dass wir es schaffen, eine Identifikation mit den Themen, mit den Problemen, mit den Herausforderungen zu bekommen. Mhm. Also wir als Land, als Gesellschaft, als Wirtschaftsstandort, wir werden eine große Aufgabe haben, junge Menschen mit ins Boot zu holen, dass sie sich mit uns, mit unseren Problemen identifizieren und gemeinsam diese lösen. Wir müssen junge Menschen mit ins Boot holen. Wir merken aber auch, wenn wir deren Bedürfnissen zu viel Raum geben, verprellen wir die Älteren, die wir brauchen. Und das ist ein echtes Dilemma. Also mit wie viel Energie kann ich junge Menschen integrieren und versuchen, ihnen alles recht zu machen, sie entsprechend zu beteiligen. Und wir merken, dass unser System hier gegen eine Barriere kommt. Weil mit den Jungen können wir das System nicht einfach so weiterfahren.
Ja.
Und es gibt dann Führungskräfte, die sagen, ich stelle nur noch Millennials oder Babyboomer oder Generation Xer ein, weil bei denen weiß ich, dass ich so mein Ding so weitermachen kann. Und ganz viele andere, die diese Option dann nicht mehr haben, und auf Dauer geht's ja auch nicht, merken, dieses System, so wird enden. Wir haben das zum Beispiel schon in der Beratungsbranche. Also vor es total üblich war, dass man Remote Work macht und Remote beim Kunden ist, mussten die eine Woche von Montag bis Freitag beim Kunden irgendwo sein. Und mittlerweile sagen die Jungen halt, das mache ich nicht mehr. Das heißt, die Beratungsbranche musste sich verändern, musste sich neu erfinden, weil sie gemerkt haben, ansonsten können wir keine Leute mehr einstellen. Mhm. Und ganz ähnliche Dinge werden in ganz vielen Branchen kommen, dass mit den Jungen Systeme, wie sie bisher üblich waren, so nicht weiter funktionieren werden.
Überraschend im Gespräch war für mich mit den unseren beiden Jugendlichen, sie fühlen sich wohl, in Berlin groß zu werden. Auf der einen Seite, obwohl auf der anderen Seite natürlich viel, kann man sich überhaupt das Leben hier noch leisten. Die wissen beide nicht, ob sie jemals eine eigene Wohnung haben werden, weil sie sich das vielleicht gar nie leisten können. Und das war so auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war, Berlin ist eigentlich total cool zum Großwerden, eben weil man so viel Politik hier hat, so viel Work-Life-Balance hat. Man muss ja auch das Life mit irgendwas füllen. Und das kann man hier natürlich gut mit Clubs und Konzerten und Party und Freizeit. Erlebst du das auch?
Also wenn wir zurückschauen auf diese ganzen Pandemiewellen, dann waren durchaus einige junge Menschen hier frustriert. Sie haben gesagt, ich habe jetzt hier angefangen zu studieren oder ich bin nach Berlin gezogen und das hätte ich mir sparen können, weil nichts von dem, was ich mir erwünscht habe, hat in dieser Zeit hier stattgefunden. Mhm. Es waren ganz viele in der Zeit dann zurückgeworfen auf, wo die Familie lebt, vielleicht im ländlichen Raum. Und ich glaube, Berlin hat jetzt sogar noch mal einen richtigen Boom, weil ich brauche jetzt noch mal richtig Kultur, eintauchen in Leben. Jetzt geht's gerade, wer weiß, wie lange. Also insofern kann ich das total nachvollziehen, dass sie sagen, es ist jetzt richtig cool. Vor 2 Jahren war es nicht so einfach. Mhm. Und es haben ganz viele für sich Natur entdeckt. Und ja, die wandern jetzt mehr. Aber es hat nichts daran verändert, dass die Attraktivität von Berlin, international, kulturelles Angebot. Mhm. Und wenn man sich engagieren will, findet man für egal, wofür man sich engagieren möchte, MitstreiterInnen.
Was macht denn Aufwachsen in der Hauptstadt aus, auch für die Jugendlichen? Kann man das runterbrechen?
Das, was junge Menschen wollen, sind Spaß, Sinn und Sicherheit. Wenn mich jemand fragt, wie können wir junge Menschen motivieren? Spaß, Sinn und Sicherheit sind wir auf einem ziemlich guten Weg. Und Berlin bietet Spaß. Egal, was du machen möchtest, kannst du es hier tun. Mhm. Außer jetzt in den Alpen Skifahren, ja, aber da kommen wir auch hin. Dann das Thema Sinn, also dass man sich in dem, wie man ist, wie man sein möchte, sich auch angenommen fühlt. Man Menschen findet, mit denen man genau das tun kann, oder die Queer-Community ist wahrscheinlich nirgends so groß wie hier. Also andere Lebensentwürfe finden hier Resonanz. Und das Thema Sicherheit kann Berlin auch bieten. Mhm. Allerdings suchen junge Menschen gar nicht so sehr immer die Sicherheit in der Lebensphase, in der sie nach Berlin gehen, sondern genau eben diese Themen Spaß und Sinn und Sicherheit. Dafür haben wir später ja auch noch Zeit.
Ja, das stimmt. Schön. Dann vielleicht zum Abschluss. Kannst du uns nochmal runterbrechen, wenn das möglich ist? Wie schaffen wir es, dass wir jetzt im besten Falle, wenn wir uns jetzt ein Traum-Luftschloss bauen dürften, wie schaffen wir, dass unsere Gesellschaft, sowohl also als Gesellschaft an sich, aber auch als Arbeitsmarkt, zusammen diese Welt noch retten können? Jede einzelne Generation gemeinsam.
Das Allerwichtigste, um diesen Planeten, diese Erde, diese Gesellschaft zu retten, ist es, dass wir es wollen. Das klingt so banal, aber wir können nicht retten, wenn wir nicht retten wollen. Mhm. Und dann überlegen wir, wie können wir das denn tun, wenn wir es nun wollen? Wir müssen erstens die Menschen, die es angeht, und das sind alle, eben beteiligen. Das heißt aber auch, alle heißt, dass wir die Jungen nicht ausschließen. Wir müssen sie aktiv mit einbeziehen. Und wenn sie von selbst nicht so aktiv sind, und das sind aber mittlerweile einige, müssen wir eben den Raum dafür schaffen. Mhm. Hier gibt es ein großes Ziel. Es gibt aber auch kleine Schritte, die wir auf diesem Weg zur Erreichung des Ziels machen können. Und mit jedem Mal, dass wir ein Ziel erreichen und diesen Erfolg feiern, nehmen wir all diejenigen, die daran beteiligt waren, mit und sagen, hey, wir machen Fortschritte. Ja. Und das ist das, was wir für die Seele der Gesellschaft brauchen, um Zuversicht, um Lust auf Zukunft zu schaffen. Und dabei wünsche ich uns viel Erfolg.
Wirklich, da drücken wir uns gegenseitig allen zusammen die Daumen, weil nur so geht es ja. Und auch wieder diesen Sinn zu stiften für alle. Und das gemeinsam, das wär's doch.
Ganz genau.
So, Simon, wir hätten es nicht besser sagen können, die letzten Worte dieser Podcast-Folge. Ich danke dir, Simon, dass du da warst und uns so detaillierte Einblicke gegeben hast.
Mona, es war mir ein Vergnügen.
Mir auch. So, jetzt werde ich fast ein bisschen wehmütig, weil das war's tatsächlich dann auch schon mit Staffel 1 von Kiez und Schnauze. Vielen, vielen Dank natürlich an alle Mitwirkenden, an alle Gäste und Gästinnen, an alle im Hintergrund. Und vielen Dank natürlich an euch, dass ihr uns so fleißig und treu zugehört habt durch alle 12 Folgen hindurch. Die bleiben euch natürlich auch erhalten zum nochmal hören oder zum Nachhören oder zum, ach, die Folge habe ich verpasst. Das könnt ihr alles weiterhin tun. Und falls ihr dann noch Anregungen oder Fragen oder auch Themen habt, ist weiterhin info@wir.berlin eure Adresse. Es hat mich sehr gefreut, Teil der Staffel 1 gewesen zu sein, und vielleicht bis bald.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt. Überall da, wo es Podcasts gibt.